Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Manchmal, ja, manchmal gibt es hier bei Umwelt und Verbraucher auch gute Nachrichten zu verkünden. Heute ist einer dieser Tage um die Wasser, denn die Wasserqualität im Rhein, die hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Selbst den Lachs findet man dort jetzt wieder. Heute wollen die Anrainerstaaten ein neues Aktionsprogramm verabschieden, um den Rhein auch fit für den Klimawandel zu machen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um Motorradlärm, um ein dramatisches Vogelsterben im Death Valley und um die Folgen der ersten französischen Atomtests vor 60 Jahren. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wer wie ich in den 80er Jahren aufgewachsen ist, für den war als Kind eigentlich ziemlich klar, schwimmen gehen, das geht eigentlich nur im Schwimmbad oder vielleicht noch im Strand, beim Strandurlaub an der Nordsee. In einem Fluss wie den Rhein, da steigt man besser nicht herein. Schließlich wurden da jahrzehntelang Abwässer und Abfälle selbst aus Chemiefabriken eingeleitet. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert und das ist nicht zuletzt das Ergebnis der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins. Diese Kommission tagt heute wieder mit den Umweltministern der Anrainerstaaten und vor der Sendung habe ich Bundesumweltministerin Svenja Schulze gefragt, wie es denn aktuell um die Gewässerqualität des Rheins steht.
Der Rhein ist heute deutlich sauberer geworden. Wir haben das geschafft, dass sogar Lachs und Maifische wieder zurück sind, dass diese Altarme des Rheins wieder angeschlossen haben. Also da hat sich über die internationale Kooperation wirklich eine ganze Menge verbessert, weil wir müssen da auch zusammenarbeiten. Kein Staat kann alleine dafür sorgen, dass der Fluss wieder sauberer wird, sondern das geht nur, wenn alle mitmachen. Und das funktioniert jetzt schon seit den 50er Jahren.
Und was sind tatsächlich die wichtigsten Dinge, die Ihrer Meinung nach die Qualität verbessert haben? Was hat am meisten gebracht?
Am meisten hat es wirklich gebracht, einheitliche Messmethoden zu haben, sich untereinander zu koordinieren, dafür zu sorgen, dass der Rhein wirklich insgesamt wieder für Fische durchlässig wird. Weil es nutzt ja nichts, wenn der eine was macht und dazwischen ist aber ein Stück, wo gar nichts passiert. Also es muss den ganzen Rhein runter dann auch Verbesserungen geben. Und das haben wir über die Kooperation auch geschafft.
Trotzdem ist ja nicht alles gut im Rhein, sonst könnte man ja die Kommission vermutlich jetzt auflösen. Und in den vergangenen Jahren hat ja vor allem der Klimawandel für Probleme gesorgt. Vor 2 Jahren gab es dieses extreme Niedrigwasser. Wie wollen Sie das Problem denn angehen?
Genau, das sind die neuen Dinge, die wir jetzt in unserem nächsten Plan vereinbart haben. Bisher haben wir uns nur um Hochwasserschutz gekümmert. Jetzt werden wir uns auch darum kümmern müssen, wie wir mit Niedrigwasser umgehen, was das für die Schifffahrt, was das für die Fische, für die Biologie im Rhein bedeutet. Wir müssen uns auch mit neuen Themen auseinandersetzen, wie Spurenstoffe, also Mikroverunreinigungen. Wir haben zum Beispiel Schmerzmittel oder Östrogen, was wir heute im Wasser nachweisen konnten. Das ging früher gar nicht. Da hatte man noch gar nicht die Messmethoden. Heute haben wir die Messmethoden und haben uns deshalb auch vorgenommen, diese Verunreinigungen jetzt endlich zu reduzieren.
Nun haben Sie jetzt gesagt, wir müssen eben dieses Niedrigwasser auch angehen. Was wollen Sie denn da konkret machen? Ich meine, Sie können ja nicht dadurch, dass Sie irgendwelche Einleitungen verhindern, dass wenig Wasser im Rhein fließt.
Nein, aber man kann sich miteinander koordinieren. Wir können zum Beispiel genauer gucken, wann entstehen solche Extremsituationen und dann dafür sorgen, dass nicht überall noch Wasser entnommen wird. Also wenn man das schon sehr gut miteinander koordiniert, kann man wenigstens die Auswirkungen abmildern. Das ist uns beim Hochwasser auch gelungen, über eine Koordination die Auswirkungen zu minimieren. Und das wollen wir jetzt eben auch bei Niedrigwasser tun. Wir wollen darüber hinaus natürlich auch dafür sorgen, dass Wanderfische wie der Lachs, wie der Maifisch, dass die auch besser an den Oberrhein kommen. Da gibt es im Moment noch ein paar Bereiche, wo die nicht durchkommen. Das wollen wir auch verändern, damit auch Lachs und Maifisch sich im Rhein überall wieder wohlfühlen.
Lassen Sie uns noch mal einen kurzen Moment beim Niedrigwasser bleiben. Das ist natürlich vor allem für die Schifffahrt ein Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Schifffahrt in gewisser Weise ein Umweltproblem, denn die Luftbelastung ist ja durch die Binnenschifffahrt relativ groß, weil da extrem viel Stickoxide und Feinstaub auch ausgestoßen wird. Ist das auch etwas, worüber Sie reden?
Das ist generell Thema im Moment für alle Umweltministerinnen und Umweltminister, weil die Schifffahrt, gerade die Binnenschifffahrt, muss sauberer werden. Wir bauen in Deutschland an ganz vielen Stellen jetzt Landstromterminals, damit die Schiffe, wenn sie in einem Hafen liegen, wenigstens die Motoren ausstellen. Es gibt Unterstützung dafür, Motoren auszutauschen, also mit moderneren Motoren zu fahren. Und wir denken auch über den Kraftstoff nach, weil jetzt wird oft noch sehr stark schwerlastige Dinge verbrannt in den Motoren. Auch das muss sich verändern. Die Schiffe
würden
auch bis 2050 klimaneutral werden müssen.
Und gibt es da auch konkrete Vereinbarungen jetzt mit den Anrainerstaaten bei der Rheinkonferenz?
Naja, das ist ja nicht nur für die Rheinkonferenz ein Thema, sondern für alle. Deswegen ist das stärker Thema in der Umweltministerkonferenz. Hier beim Rhein gucken wir wirklich nur nach den Sachen, die spezifisch für den Rhein sind.
Und über was wird da noch besonders gestritten?
Gestritten ist es, also wir streiten uns gar nicht, sondern es geht wirklich darum, wie wir die Zusammenarbeit hinbekommen. Und das, was wir heute diskutieren wollen, sind eben die, wie wir die Hochwasserrisiken weiter runterbekommen, was wir da machen können, um noch mehr Rückhalteräume zu haben, was wir über Niedrigwasser tun können, um da vor allen Dingen auch die Trinkwasserversorgung für die Niederlande sicherzustellen, weil die sind die Letzten in der Kette und die kriegen bei Niedrigwasser dann richtig Probleme. Und wie wir die Durchgängigkeit der Flüsse hinbekommen, da sind gerade auf französischer Seite noch ein paar Probleme, über die wir heute reden werden.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze will den Rhein für den Klimawandel fit machen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Am Motorradlärm, da scheiden sich ganz klar die Geister. Für die Besitzer von schweren Zweirädern ist das Motorengeräusch fast schon Musik in ihren Ohren. Und nicht wenige basteln auch noch am Sound, damit der Klang ihrer Maschine auch den richtigen Drive bekommt. Für Anwohner und Touristen ist das Ganze dagegen oft einfach nur belastend. Und der Protest dagegen, der wächst. In Baden-Württemberg hat sich im vergangenen Sommer die Initiative Motorradlärm gegründet. Vor einem halben Jahr waren rund 29 Städte und Gemeinden dabei und haben sich zusammengeschlossen. Inzwischen sind es 78 Kommunen aus dem Südwesten, die dort engagiert sind. Und diese Initiative, die macht nun auch Druck auf die Politik und legt zur Stunde in Stuttgart einen umfangreichen Forderungskatalog vor. Thomas Wagner vor Ort, was sind denn das für Forderungen? Wollen die Gemeinden die Biker mit ihren Motorrädern jetzt am liebsten ganz aus Süddeutschland verbannen?
Ja, also die Forderungen gehen darauf hinaus, dass man aus dem Status der Hilflosigkeit herauskommt, denn der Motorradlärm, der hat tatsächlich stark zugenommen. Das ist eigentlich auch ganz logisch, wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut. Wir haben im Moment über 700.000 Motorräder bundesweit zugelassen, Motorräder und Motorroller. Und ja, das ist fast ein Drittel mehr als zum Beispiel im Jahr 2000, also vor 20 Jahren. Und keine Frage, wenn mehr Motorräder unterwegs sind, dann hört man das natürlich auch vor allem dort, wo es besonders viel Spaß macht, Motorrad zu fahren. Und das ist zum Beispiel der Schwarzwald, von dem diese Initiative auch ausgeht. Hören wir vielleicht mal kurz hinein. Roland Kaiser, Sozialbürgermeister von Baden-Baden, und Sonja Schluchter, Oberbürgermeisterin der Gemeinde Sasbachwalden.
Es passiert Folgendes, dass wir eben ganze Motorradgruppen immer haben am Wochenende, die zum Teil aus dem Ausland, aus Frankreich kommen, ganze Ausflüge machen, aber aus der ganzen Region und dementsprechend dann zum Teil, betone immer zum Teil, eben dann auch eine hohe Lautstärke verursachen. Also in der subjektiven Wahrnehmung, die Anwohner schildern uns, das hat sich massiv gesteigert.
Genau, es ist tatsächlich schlimmer geworden in den letzten 5 Jahren. Das sieht man auch an den Zulassungszahlen. Und die Anwohner der Strecke, die haben wirklich große Probleme, sonntags oder samstagmittags Kaffee auf der Terrasse zu trinken, weil einfach das Gedröhne, das ja durch das Tal einfach nochmal akustisch erhöht wird, das Gedröhne zu ertragen.
Stellt sich die Frage nach Gegenmaßnahmen. Sie haben das ja schon angesprochen, Herr Römermann. Und da gibt es einen ganzen Forderungskatalog. Und Nummer 1 des Punktes ist das Messverfahren. Denn man misst Lärm ja eigentlich nur im Mittelwert im Jahresverlauf. Jetzt ist es aber so, dass Motorradfahrer vorzugsweise im Frühjahr und im Sommer unterwegs sind. Da gibt es hohe Spitzenwerte. Ja, und im Winter, da ist es relativ ruhig in diesen Gebieten. Und wenn man den Mittelwert dann ausrechnet, dann schaut es da relativ bescheiden aus. Da sagen natürlich die Motorradfahrer, was wollt ihr denn? Es ist ja gar nicht so laut, aber in den Spitzenwerten eben schon, und das berücksichtigt das derzeitige Messverfahren eben nicht. Ja, und dann gibt es eine ganze Reihe weiterer Forderungen, die diese Initiative gerade eben in einer Pressekonferenz vorgelegt hat. Sprecherin ist Sonja Schuchter, Bürgermeisterin von Sasbachwalden.
Ich denke, die wichtigste Maßnahme wäre, dass diese Auspuffklappen mal richtig verboten würden und dass auch die Dezibelzahl etwas reduziert würde bei der TÜV-Abnahme. Das wäre schon Erleichterung für unsere Bevölkerung. Wenn dann noch möglich wäre, dass wir Frontkennzeichen und Halterhaftung machen, dann ist es natürlich optimal für uns. Zusätzliche Polizeikontrollen, die Hoffnung, dass wir dann wirklich die Genussbiker nur noch bei uns begrüßen können und nicht diejenigen, die so die Rowdies der Straße sind.
Da sind zwei Stichworte gefallen, Motorradklappen, das muss man vielleicht erläutern. Es ist tatsächlich legal, Motorradklappen einzubauen, die den Sound lauter machen. Da gibt es legale Fenster sozusagen. Das, sagt die Initiative, geht gar nicht. Und wir haben das Stichwort Frontkennzeichen gehört. Also man kann Motorradfahrer von vorne ja nicht blitzen, weil es da kein Kennzeichen ist. Auch das ist eine Forderung nach besserer Kontrolle.
Kann man das Ganze auch, ich sag mal, ein bisschen geografisch aufdröseln? Gibt es Gegenden in Baden-Württemberg, wo die Motorräder am lautesten unterwegs sind und wo sich extrem viele Beschwerden häufen?
Ja, überall, wo es schön ist. Und es sind ja fast 80 Gemeinden. Also da ist natürlich der Schwarzwald zu nennen, der Bodenseeraum, aber auch das Allgäu und die Region Bodensee-Oberschwaben, wo es kleine Straßen gibt, Serpentinen, wo man eben gerne fährt. Und da sind die Lärmemissionen, heißt es hier bei der Pressekonferenz, am größten. Es ist regional sehr eingegrenzt, aber zuständig ist eben gar nicht mal das Land und auch nicht der Bund. Da wird es nämlich dann kompliziert. Zuständig ist eigentlich die EU. Und da wird es eben schwierig, weil da gibt es keine Sensibilität für diese Forderungen aus der Region, aus Oberschwaben, aus dem Schwarzwald, sagt Winfried Herrmann, Verkehrsminister in Baden-Württemberg.
Was die Genehmigung von Typen und von Fahrzeugen und von Auspuffen anlangt, da ist vor allen Dingen die Europäische Union gefragt und darüber hinaus sogar die UN-ECE, das ist das höhere Gremium der UN, darüber hinausgehen. Die müssen endlich schärfere Lärmgrenzwerte haben, sprich deutliche Absenkung der Lärmemissionen von Fahrzeugen, sonst werden sie nicht genehmigt. Und deswegen starten wir auch diese Initiative und wir müssen da als Land die Brücke bauen und eben auch nach Europa reinwirken.
Die EU ist die Adresse dieses heutigen Protestes.
Kommunen in Baden-Württemberg wehren sich gegen Motorradlärm. Danke an Thomas Wagner in Stuttgart. Zum nächsten Thema. Das Death Valley in Kalifornien, das gilt schon lange als einer der heißesten Orte der Welt. Doch der Klimawandel macht dieses Wüstental noch unwirtlicher. Jetzt beklagen Forscher dort ein dramatisches Vogelsterben. Sebastian Hesse berichtet.
Death Valley. Der englischsprachige Originalname lässt einen, wie auch die deutsche Übersetzung Tal des Todes, leicht erschaudern. Suggeriert Death Valley doch das Leben in der grandiosen Wüstenlandschaft von Nevada und Kalifornien kaum möglich ist. Doch Abby Wines widerspricht und sie muss es wissen, denn Abby arbeitet seit 14 Jahren als Park Ranger im Tal des Todes.
The Timbisha Shoshone, who are the native people that have lived here forever, they hate the name Death Valley. To them, this is a sacred place and a place of life.
Die Ureinwohner der malerischen Wüstenregion hassen den Namen Tal des Todes, erklärt Abby. Für die Timbisha Shoshonen sei dies ein heiliger Ort, ein Ort des Lebens. Woher dann aber der lebensfeindliche Name?
Death Valley got named in the winter of 1849.
Im Winter 1849 hat das Tal seinen Namen erhalten, weiß Abby, als bei einem Trek von Goldsuchern auf dem Weg nach Kalifornien ein einziger Reisender starb. Doch aufgrund der mörderischen Sommerhitze ist der Name irgendwie passend. Daniel Burke ist Meteorologe. Er arbeitet beim Wetterdienst von Nevada im nahegelegenen Las Vegas. Dan geht davon aus, dass die extreme Hitze durch den Klimawandel noch zunehmen wird.
We have seen an increase in temperatures in Death Valley over the past 20 to 30 years.
Es ist immer heißer geworden in den letzten 20 bis 30 Jahren, sagt Dan. Und 2013 gab es den Hitzerekord 54 Grad. Den Biologieprofessor Stephen Basinger von der Uni Berkeley zieht es nicht nur wegen der Extremtemperaturen ins Valley, sondern weil Amerikas Nationalparks allesamt unter Naturschutz stehen.
They provide really interesting places to go because the land use hasn't changed, but the climate has.
Die sind so interessant für Wissenschaftler, weil sich die menschliche Nutzung des Landes nicht gewandelt hat, aber das Klima. Professor Basingers Studien bauen auf einer Datenerhebung aus dem frühen 20. Jahrhundert auf, als Biologen die Artenvielfalt des Todestales und anderer Wüsten dokumentierten. Der Vergleich mit den aktuellen Daten hat den Biologen erschreckt. Im Vergleich zu damals hat sich die Anzahl der Vogelarten fast halbiert. 43% sind völlig verschwunden und 39 der verbliebenen 135 Arten drohe das gleiche Schicksal, mahnt der Biologe. Das sind 29%. Nur die Raben hätten sich in den rund 100 Jahren zwischen den Erhebungen stark vermehrt. Grund sei Wassermangel, vor allem der Rückgang beim Niederschlag. Und das wird sich perspektivisch noch verschärfen, mutmaßt der Meteorologe Daniel Burke. Temperaturen um die 50 Grad seien zwar normal im Death Valley, aber durch den Klimawandel werden die extremen Hitzeperioden immer länger.
You're going to experience 120, 123, 5 degrees every year. I just believe due to climate change we're going to see that a bit more frequently.
Ein dramatisches Vogelsterben und Artenschwund im Death Valley in Ostkalifornien. Das war Sebastian Hesse. Über die französischen Atomwaffen wurde in den vergangenen Wochen erst wieder diskutiert. Ob Frankreich diese nicht unter ein gemeinsames Kommando von EU und NATO stellen könnte und man so eine Art europäische Atompartnerschaft aufbaut. Doch daraus wird wohl nichts werden. Vergangene Woche hat der französische Präsident Macron nämlich nochmal klipp und klar erklärt, dass er weiterhin allein das Kommando über die Atomwaffen seines Landes behalten will. Wir wollen aber nicht auf die mögliche Zukunft der Atomwaffen schauen, sondern werfen den Blick zurück. Heute jährt sich nämlich zum 60. Mal der erste französische Atomversuch in der algerischen Wüste. Vor der Sendung habe ich meine Kollegin Anne-Françoise Weber gefragt, was davon heute, 60 Jahre später, noch in der Sahara zu sehen ist.
Ich selbst war nicht vor Ort, aber in den Bildern von Filmemacher Labi Benchecha, der mehrfach dorthin gereist ist mit Experten, sieht man, dass ganz wenig abgesperrt ist. Man sieht Brocken von glasartig geschmolzenem Sand. Und vor allem haben die Experten dort den Geigerzähler mitgenommen und gesehen, dass da eben noch ganz starke radioaktive Strahlung zu verzeichnen ist. Also an manchen Stellen 100-mal so hoch, wie sie normal sein sollte. Die Anlagen der Franzosen wurden eigentlich abgebaut, als die abgezogen sind. Aber vieles wurde nur vergraben und hat sich möglicherweise windtollweise aus dem Sand wieder ausgegraben. Eisenstücke wurden von den Bewohnern zum Teil auch mitgenommen und verwendet. Also da ist doch noch sehr viel übrig geblieben, durch den Wind auch verteilt worden und durch Tiere und Pflanzen in die Nahrungskette gekommen.
Wurden denn damals da überhaupt irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um die radioaktive Strahlung irgendwie gering zu halten?
Also erstmal muss man sagen, man war sich der Gefahr bewusst. Es wurde im Vorhinein überlegt, in welcher Entfernung von der Kleinstadt Regan man denn diese Atombomben zündet. Man hat sich dann auf 50 Kilometer Entfernung geeinigt und dabei also schon ein gewisses Strahlungsrisiko in Kauf genommen. Die Bevölkerung wurde praktisch nicht gewarnt. Denen wurde nur gesagt, bleibt in den Häusern und schließt eure Augen, wenn es soweit ist. Manche wurden mit Dosimetern ausgerüstet. Das sind so kleine Messapparate, die man am Körper trägt, die aber nicht ausschlagen wie ein Geigerzähler, sondern erst im Nachhinein entwickelt werden wie ein alter Film. Und deswegen war also der Bevölkerung auch waren die Strahlenwerte überhaupt nicht bekannt. Wer ganz nah dran war, der trug vielleicht auch eine Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg oder einen Schutzanzug, aber das war alles nicht besonders fortschrittlich. Die Leute wurden danach unter die Dusche geschickt, um also angeblich alles da abzuwaschen. Auch das wird nicht ganz funktioniert haben. Man hat festgestellt, dass eine radioaktive Wolke über ganz Westafrika gezogen ist und auch die spanische Küste und Sizilien erreicht hat. Und die Bevölkerung vor Ort beobachtet eben, dass es vermehrt verschiedene Krebsarten gibt, dass es auch Fehlbildungen bei Säuglingen gibt. Eine exakte Studie fehlt da, sodass es ganz schwer zu sagen ist, wie viel Strahlen die Menschen wirklich abbekommen haben.
Diese ersten französischen Atomversuche vor 60 Jahren, die wurden ja tatsächlich oberirdisch ausgeführt. Später hat man dann die Explosionen dann in unterirdische Anlagen verlegt. Ein paar Jahre später sind dann die französischen Atomversuche in den Pazifik verlegt worden, auf das Mururoa-Atoll. Wurden denn dann später dort bessere Schutzmaßnahmen ergriffen?
Also die Behörden behaupten, dass gerade in Polynesien das alles wahnsinnig gut überwacht wurde. Trotzdem muss man auch sagen, hier gab es unterschiedliche Informationen. Das Zivilpersonal, das für die Atombehörde gearbeitet hat, dem wurde gesagt, also ihr könnt in der Lagune baden, aber dürft euch nur mit einem Pareo abtrocknen, nicht mit einem Handtuch. Ihr sollt keinen Fisch essen und so weiter. Der lokalen Bevölkerung wurde nicht gesagt, dass sie den Fisch nicht essen soll. Es gab, wie man im Nachhinein festgestellt hat, radioaktiven Regen, der auch auf Tahiti heruntergekommen ist. Es ist Schilddrüsenkrebs gehäuft aufgetreten, was doch auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass es da Strahlung gegeben hat. Und bis heute gibt es Plutoniumablagerungen unter Wasser. Deswegen ist das auch das Atoll bis heute eine Militäranlage und wird eben nicht an die Bevölkerung zurückgegeben, weil man sagt, das ist doch zu gefährlich, wenn da jemand an dieses Plutonium rangehen könnte.
1996 wurden die Atomversuche dann schließlich eingestellt, aber Frankreich hat ja weiterhin noch Atomwaffen und die werden ja auch weiterentwickelt. Wie funktioniert denn das jetzt ohne Atomtests?
Also das Argument für die letzte Reihe von Atomtests eben in den 90er Jahren war, die brauchen wir noch und danach können wir das alles digital weiterentwickeln. Und so wird das jetzt wohl auch hauptsächlich gemacht. Die Atomtests werden digital simuliert. Es gibt Versuche in winzigem Maßstab natürlich mit Kernspaltung und Fusion, aber das geschieht dann in besonderen Anlagen in Frankreich und sehr kontrolliert. Man muss aber sagen, es werden weiterhin solche Sprengkörper hergestellt und in Frankreich eben auch gelagert. Also es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt keine radioaktiven Elemente außerhalb der zivilen Atomkraft in Frankreich gäbe.
Informationen von Anne-Françoise Weber. Mit den französischen Atomtests beschäftigt sich heute auch unsere Sendung Hintergrund. Heute Abend 18.40 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wer gerne und viel kocht, der weiß in der Regel ein scharfes Messer zu schätzen. Denn sonst wird das Zerkleinern von Gemüse oder Fleisch schnell ziemlich anstrengend. Und auch wenn es im ersten Moment etwas seltsam klingt, stumpfe Klingen sind auch gefährlich. Denn sie rutschen leichter ab und dann, ja, nicht selten direkt in den Finger. Und um den aufzuschneiden, sind sie dann oft noch scharf genug. Mit dem richtigen Schliff hingegen lässt sich ein Messer oft viele Jahrzehnte nutzen. Der Verbrauchertipp von Detlef Karg.
Messer professionell schleifen zu lassen. Die Dienstleistung, die Jens Hirsekorn in Stockelsdorf in Schleswig-Holstein anbietet, wird immer seltener. Heute bringe ich unser großes Küchenmesser zum Schleifen mit. Jens Hirsekorn wirft seine Bandschleifmaschine an.
Einmal Maschine an. Der muss jetzt auf der ganzen Schneide bis vorne sein.
In wenigen Augenblicken ist mein Messer scharf, wie neu gekauft. Was hat der Fachmann gemacht? In einem Winkel von 35 Grad lief das Schleifband unter der Klinge hinweg. Auf diese Weise baut sich der Schneidgrad neu auf. Er wird aufgerichtet, so sagt der Fachmann. Was aber kann ich zu Hause tun, damit mein Messer möglichst lange scharf bleibt?
Nehmen Sie eine Untertasse oder eine Keramiktasse und ziehen Sie das 2-3 Mal ab und fertig ist die Sache. Da braucht kein Mensch sich extra was kaufen für.
Genauso geht es. Von Wetzstählen, mit denen viele Imbissbudenbesitzer oft kunstvoll hantieren, rät Jens Hirsekorn hingegen ab. Denn oft seien die Wetzstähle zu weich, die Messer würden eher stumpf als scharf. Anders bei Porzellan. Auf der Unterseite jedes Kaffeebechers findet sich ein rauer, feiner Rand, der nicht glasiert ist. Damit lässt sich jedes Messer im Nu abziehen. Wohlgemerkt, immer mit der Schneide und nicht dagegen.
Dann mit der Schneide und dann ist dieser Winkel, dieser 35 Grad, der wird durch dieses Abziehen immer stumpfer. Und irgendwann können Sie so viel abziehen, wie Sie wollen, dann wird das nichts mehr. Dann muss wieder der Grundschliff ran und dann kann man wieder von vorne abziehen.
2 Euro pro Klinge berechnet Jens Hirsekorn dafür. Jede Klinge lässt sich so dauerhaft scharf halten, egal ob sie aus Blech gestanzt wurde oder aus traditionellem Carbonstahl geschmiedet ist. So mancher kennt vielleicht das scharfe Messer, das er von Eltern oder Großeltern geerbt hat. Manchmal schwarz angelaufen, da der Stahl nicht rostfrei ist. Die Schärfe hingegen leidet bei so einem Carbonstahlmesser nicht, sagt Giselheid Herder-Scholz. Sie ist Geschäftsführerin von Solinger Windmühlenmesser.
Ein solches Messer kann bei guter Behandlung gut 40 bis 60 Jahre überstehen. Nach wie vor zeichnet sich der Carbonstahl durch hohe Härtbarkeit und zuverlässige hohe und lang anhaltende Schärfe aus. Eine Besonderheit ist eben, dass er rostet. Das ist etwas, mit dem muss man sich einfach auseinandersetzen.
Ob man sich nun für Carbonstahl oder Edelstahl entscheidet, ist Geschmackssache. Teuer muss ein gutes Messer jedenfalls nicht sein, sagt Jens Hirsekorn.
Gute Messer sind auch nicht immer vom Preis abhängig. Wenn was reingestanzt ist, eine Nummer, ist das schon mal ein guter Indikator. Oder das Messer bis ganz hinten durchgeht. Ne? Wenn der Stahl bis hinten durchgeht, ist das schon besser. In den Griff rein.
1 bis 2 Mal im Jahr lohnt also ein Messerschliff. Wenig Aufwand für gute Resultate in der Küche und eine lange Freude am Küchenmesser.
Messer richtig schleifen, das war der Verbrauchertipp von Detlef Karg. Nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten meldet sich meine Kollegin Sandra Schulz mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem, die EU-Gesundheitsminister beraten über eine mögliche Pandemiegefahr durch das neuartige Coronavirus. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.